Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
So, guten Tag.
Hallo.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Eine neue Folge. Es wird heute etwas komplexer, vielleicht etwas schwieriger. Es geht nämlich im weitesten Sinne um Politik. Aber da kommen wir dann gleich zu. Jetzt, zuallererst mal ganz kurz, was haben wir so erlebt letzte Woche? Und ich dachte eigentlich, ich hätte nichts erlebt, aber dann kamen mir doch dann drei Punkte, die ich erlebt hatte. Punkt eins war, ich war letzten Sonntag bei BAP, auf dem BAP-Konzert in Heilbronn. Und
Ah,
die Tour heißt, ja, das ist, ich weiß, schwieriges Thema. Ich habe das früher gerne gehört.
Ja, aber BAP ist ja auch in der Musikwelt sehr verankert, ne? Also die sind ein sehr großer Act. Bereits
richtig,
in den 80ern gewesen, ne?
richtig, vor allen Dingen auch wahrscheinlich deswegen, weil Wolfgang Nieding ja so ein bisschen der deutsche Bob Geldof ist, ne? Und das gibt auch gute
Aber auch
Gründe.
sehr Ruhrpott, ne?
Köln.
Köln.
Köln, ja. Ich habe selbst die Albentitel früher nicht verstanden, was für Usteschnicke heißt. Komischerweise hat mich das nicht interessiert. Mich hat nur interessiert, dass da verdammt lang her drauf war. Das Album habe ich natürlich auch von 1981. Die Tour heißt Zeitreise 81-82 und es stimmt ja nicht, das sind ja wirklich 8 oder 9 Leute auf der Bühne, die spielen wirklich nur Titel, die nicht jünger als 40 Jahre alt sind. Und das fand ich spannend. Also komplett
Cool.
bestuhlt, aber trotzdem nach dem zweiten Song standen natürlich alle. Und dann hat er hat auch erzählt, er bringt ein Buch gerade raus, das ist aber eher eine Broschüre, eine A4-Broschüre, sonst wären auch alle gleich wieder eingeschlafen. In dem er eigentlich nur Anekdoten zu den Titeln beschreibt. Und dann sagt er einen Satz, das sage ich auch noch zum Konzert, dann ist damit schon vorbei. Er hat zum Titel Kristallnacht natürlich was gesagt, weil er sagt, er denkt, das wäre ein Titel, der ist kaum aktueller als, also der ist so aktuell wie kein anderer Titel, den sie gespielt haben in Bezug auf heute. So, ganz spannend.
Das war ein Riesenhit von BAP damals, ne?
Kristallnacht, ja, 82 auf dem verdammt auf, das war auf dem Album Von drinnen nach Drusse, hieß es, oder Naht, ich kann ja nicht Kölsch, so. Nee,
Ja.
genau, so der erste Titel auf Seite A. Eins. So, der zweite Termin war bin ich ein bisschen fremd gegangen in Sachen Podcast, da war ich eingeladen zum First International Vinyl Club. Das ist so ein Verein und so eine Veranstaltung in Hamburg auf dem Kiez. Die machen da immer so ein bisschen Live-Talk auf der Bühne zu bestimmten Themen. Und da war ich eingeladen, weil das Thema hieß die Geschichte der, oder nicht die Geschichte, nein, ich hieß einfach 12 Inches. Also sprich, die Geschichte von der Maxi-Single eigentlich, Bedeutung
Super.
und so weiter, Einfluss auf was hatte die 12 Inches und so ein Kram. Es war sehr lustig, ging auch relativ lange und dann durfte man ein paar 12 Inches auch vorstellen, neben der Tatsache, dass man selbst was erzählt hat, was das für einen selbst bedeutet. Und neben mir war dann noch der DJ von Absoluten Beginnern, der hat auch lustige Geschichten
Ach,
erzählt, also
super.
der da mit Jan
Mega
Delay
spannendes
zum Beispiel.
Thema, ne?
Genau,
Müssen wir unbedingt auch mal eine Folge von machen.
Genau. Und die dritte Sache war meine eigene Welcome to the Roberts Party am Samstag in der Dorian Lounge am Frankfurter Flughafen, die ich ja mit dem Club betreibe, ich ja so ein bisschen mit. Und da hatten wir neben den Partys, die wir bisher hatten, auch jetzt mal meine eigene. Das war auch das zweite Mal schon dort vor Ort. War sehr anstrengend von 9 Uhr, also 21 bis 3.30 Uhr habe ich da, glaube ich, alleine aufgelegt digital. Und ein bisschen schwieriger das Ganze, wenn es um 80er-Jahre-Titel geht, weil die doch schwieriger zum Mixen sind, als wenn wir jetzt als Disco Boys House Sachen machen. Das liegt einfach daran, dass die einfach ein bisschen ungenau sind in den BPMs. Du kannst also eigentlich einfach das so reinmischen, sondern musst bis permanent so am Nachregeln beim Übergang, weil die beiden Titel eben nicht beide gleich schnell bleiben, weil das liegt immer daran, dass alte Bänder, wenn die digitalisiert wurden, wurden die Veränderungen der Bänder durch Hitzeeinwirkungen mit digitalisiert. Das heißt, die sind einfach nicht digital gleich schnell immer so ein bisschen.
Ja,
So,
das
das
ist
war sehr
eine krasse
lustig.
Kurbelei manchmal da, ne?
Absolut, absolut. Das war sehr
Ja,
lustig.
das
Und
kenne ich auch.
interessant waren, dass ich hatte Gäste aus Saarbrücken, aus Aachen, aus Hannover, die wirklich zu diesem Event kommen. Das fand ich, die haben sich mich auch angesprochen. Wusste ich gar nicht, dachte, wer wirklich so aufs Rhein-Main-Gebiet beschränkt. Ist aber nicht so. Nächste Party, 29. März 2025. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Welcome to the Roberts. So,
Klingt mega Spaß. Ich habe zwei auch schon miterlebt.
Genau.
Also richtig toll. Gerade bei Special Interest merkt man ja immer, dass da unfassbar viel Leidenschaft drin ist. Und also das lohnt sich echt.
Genau.
Ja,
So.
ich habe ein bisschen Kontrastprogramm gehabt. Ich bin mit drei Freunden zum Gay Pride nach Gran Canaria geflogen, wie wir es 21 auch schon mal gemacht haben. Und das war überhaupt kein Special Interest, sondern das war sehr kommerziell, aber hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, war sehr bunt, aber auch sehr, sehr viel Input, muss ich sagen. Mega beeindruckend, es waren über 60.000 Queers da und das war schon echt, also wenn man das so kennt aus Deutschland, da sind ja auch schon sehr, sehr schillernde Dinge, die da passieren. Und ich war wirklich sehr beeindruckt. Also man muss sich das so vorstellen, auf Gran Canaria gibt es diesen einen Ort in Maspalomas, der heißt Playa del Inglés. Und der hat sich in den letzten, ja, 20, 30 Jahren eigentlich im Grunde auch zu einem sehr, sehr queeren Urlaubsort entwickelt. Und ja, im Laufe der Jahrzehnte haben sich halt die Hotelbetreiber und die Institutionen vor Ort halt gedacht, Mensch, da lass uns doch auch mal einen Gay Pride machen. Und natürlich auch im eigenen Interesse. Und genau, das wurde immer größer und größer. Und irgendwann haben sie dann überlegt, Mensch, wir machen zwei im Jahr. Und ja, erst gab es nämlich nur den Gay Pride im Mai. Und jetzt haben sie eben auch den Winter Pride, wo natürlich ganz, ganz viele Menschen, insbesondere aus kälteren Ländern, anreisen. Und also es war sehr international dort und entsprechend schillernd und ja, war richtig toll.
Und
ich hatte
kurz,
aber sehr häufig.
Ganz kurz, wie stellt man sich das vor? Das sind dann Live-Events, abends dann in Clubs, Partys, auch andere Veranstaltungen.
Exakt.
Oder die sind ja nicht 60.000 Leute einfach nur am Strand und das ist es dann.
Nee, genau. Nee, also da gibt es einen riesen Center, der heißt der Jumbo Center. Und da haben sich im Laufe der Jahre auch, das ist wie so ein riesen Einkaufszentrum in Hufeisenform. Sehr 80s von der Architektur her. Und auch ein bisschen abgerockt, muss man sagen. Aber da haben sich halt Bars, Kneipen, Clubs, ja, und auch Darkrooms und so etabliert. Drag-Shows auch. Übrigens, der Ursprung war wirklich eine kleine Drag-Bar in Playa del Inglés in den 70s, wo sich das dann entwickelt hat, dass immer mehr Leute im Urlaub genau deswegen dahin gefahren sind. Wahnsinn, was jetzt so daraus geworden ist. Ja, und das hat sehr viel Spaß gebracht, aber es war, und das haben wir ja auch häufig, das Thema, Raphael, ne? Irgendwie auch sehr kommerziell. Ne? Also wir müssen unbedingt mal ein Thema Christopher Street Day und Gay Pride machen. Weil da haben wir nämlich genau den Fall. Das ist halt, wo wir gerade bei dem Thema Special Interest waren. Letztendlich ist es auch ein Special Interest, aber hier geht es wirklich darum, die eigene Szene zu feiern. Und da ist es dann, fällt mir immer wieder auf, doch eine Nummer, feiern in einer Bubble. Oder wie soll ich mich anders ausdrücken?
Ja,
ist halt, das schwingt halt doch immer mit. Irgendwie, das ist natürlich eine profitorientierte Geschichte ist. Und dass dementsprechend auch sehr viel Mainstream zu merken ist. So,
okay,
ne?
Deswegen also, umso interessanter, einen Podcast so zu machen, nämlich wo kommt es her? Also eigentlich von der Protestdemo, wenn man so will, hin zum Kommerz, wie bei ganz vielen unseren Themen.
Machen wir auf jeden Fall mal.
Ja.
Ja, aber zu unserem heutigen Thema. Interessant ist nämlich, dass ich wieder wie 21, da sind wir zurückgeflogen von der Insel und sind in ein etwas verändertes Deutschland zurückgekommen, weil 21 gingen die Inzidenzen nochmal so doll hoch. Und dieses Mal ging uns das ähnlich, weil ja die US-Wahl war, Donald Trump wurde wieder zum Präsident gewählt und genau am selben Tag ist unsere Regierung zerbrochen. Und und wir hatten uns eben gerade nochmal abgesprochen, Raphael, ne? Irgendwie ist das doch eigentlich auch mal ein ganz gutes Thema, mal gar nicht so jetzt politisch zu werden, also sondern mal da ein Auge drauf zu werfen. Was sind das eigentlich so die für Figuren, die in den letzten 100 Jahren halt so ikonisch wurden? Was steckte dahinter und was hat dazu geführt, dass sie so groß wurden? Raphael, wer fällt dir da jetzt mal so ganz, ganz auf Anhieb mal so ein?
Naja, also politische Ikonen sind vielleicht anders als heute welche, die eher sich durch bestimmte Proteste hochgearbeitet haben, wie da fällt mir zum Beispiel ein Lech Walesa in Polen, diese Solidarność-Bewegung damals, viel bewegt und am Ende in der Politik gelandet und sehr weit vorne, also sehr weit gekommen damit, mit der Ursprungsbewegung. Aber vielleicht viel mehr noch politische Ikone Che Guevara in Kuba.
Ja, Che Guevara, absolut.
Auch Protest natürlich am Anfang. Und am Ende politischer Führer und vor allen Dingen, wenn man sich so zurückdenkt, wahrscheinlich einer, der ein seltenes, eine seltene piktografische Ikonografie geschaffen
Ja.
hat, also ein Logo mit seinem Konterfei, was jeder kennt, jeder hat und auch Menschen, die, glaube ich, gar nicht wissen, wer das ist und
Genau.
was für eine Bedeutung, also eigentlich ein Modeaccessoire geschaffen hat.
Und diese Grafik, das ist so ein Schattenriss, ne?
Das
Irgendwie,
ist
die hat
dieser.
sich auch nie verändert, ne? Das ist immer die geblieben, oder?
Genau, ich kenne,
Ja.
also wenn man danach forscht, das habe ich mal gemacht, ich habe
Ja.
es durch Zufall gesehen, das Originalbild ist schon interessant, daraus dann so ein Piktogramm, Piktogramm heißt immer also rein schwarz und weiß, also zweifarbiges Logo eigentlich davon zu entwickeln.
Ja.
Und das ist so ikonografisch, dass man, dass das bis heute immer noch als Button und Aufkleber verkauft wird für die sozialistische Bewegung, würde ich mal sagen. Und
Ja.
aber
Che
interessant ist
Guevara
da,
war ein argentinischer Revolutionär und Guerillakämpfer, ne?
genau.
Ja.
Interessant dabei ist aber, dass ich würde da immer so, es gibt diesen Slogan, kauft kein oder tragt kein T-Shirt mit einer Band, von der ihr eigentlich nicht wisst, welche Musik sie macht oder die ihr nicht
Ja, genau.
hört. Also ich sag mal sowas wie Ramones, also die
Ja.
Väter des Punk neben Patti Smith in den USA, ein immer gern getragenes, von jungen Menschen getragenes
Total.
Band-Shirt, wo ich mir einfach mal unterstelle, die
Ja.
meisten wissen gar nicht, kennen weder die Bedeutung noch die Musik von den Ramones.
Auch eine krasse Entwicklung der Popkultur im Allgemeinen, ne? Dass sich so diese kommerziellen Modeketten, ich will jetzt niemanden erwähnen oder so, aber da sehr drauf gestürzt haben, so alte Klassiker jetzt so wieder aufleben zu lassen. Und ich denke das ganz häufig, also gar nicht mal nur bei den Ramones, sondern auch bei anderen Bands, dass viele das gar nicht wissen, was sie da tragen,
Ja,
ne?
das genau. Das ist einfach
Ja.
Mode, ne? Also
Ja.
Popkultur im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe in Anfang der 80er auch einen Lenin-Stecker angehabt und hatte eigentlich keine Ahnung.
Aha. Du wurdest
Also
sozusagen welcome to the
genau, ja, im
robotisiert.
Grunde schon. Also natürlich nicht unbedingt durch Medien und Social Media,
Ja,
sondern
ja.
weil das einfach, es war schon so eine, diese UdSSR-Stilistik war schon Mode. Also wir hatten Armeejacken an, entweder chinesische oder auch russische mit Lenin-Stecker oder auch
Aber
einem roten
USSR
Stern.
war auch so ein Logo, was ich auch so in
Ja,
Erinnerung habe.
genau. Es gab
Ja.
viele Bands, die das so ein bisschen übernommen haben. Aber wirklich, ich glaube, eher weniger inhaltlich und als revolutionistische Aussage, sondern eher als Optik und Mode. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich war ja mal in Nordkorea und ein Grund, warum ich da war, war auch, dass es dort die sozialistische Architektur in Reinkultur noch zu sehen gibt. Es gibt fast nirgends, keinem anderen Land der Welt. Und das ist schon faszinierend. Und auch diese Propaganda.
Ja.
Plakate und Propagandagrafik, die dort sehr vorherrscht. Es gibt ja keine andere Werbung dort, es gibt kein Marketing in Nordkorea, aber es gibt halt sehr viel diese einheitliche sozialistische Grafik überall. Und die ist rein ästhetisch gesehen sehr schön. Und das ist im Zweifel führte das auch immer zu einer Mode. Und das so war es beim Unsinn Anfang der 80er, dass man diese sozialistische Ästhetik als Mode auch empfunden hat. So, aber mir fällt dabei noch eine ikonische piktografische Darstellung ein von einem Politiker, den man durchaus als absolute Ikone sehen kann, nämlich John F. Kennedy.
Ja, John F. Kennedy sowieso. Also an den denkt man ja auch sofort, finde ich, wenn man ans letzte Jahrhundert denkt, ne? Also JFK ist ja seine Abkürzung. Der hat es halt schon geschafft, glaube ich zumindest, das jüngere Publikum zu erreichen, ne? Also den Draht zum jüngeren Publikum. Also es ist halt generell so eine Entwicklung in den 60er Jahren gewesen, dass viele ja, mit dem Zweiten Weltkrieg abschließen wollten. Wobei, gerade wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden, haben wir auch eine andere Ikone, nämlich Franklin D. Roosevelt, der es ja nun in drei Legislaturperioden sogar geschafft hat, die Staaten durch den Zweiten Weltkrieg zu führen. Also der war eigentlich auch eine Ikone, glaube ich. Aber JFK hat es irgendwie verstanden, durch sein Auftreten und durch diesen freshen Vibe damals, die jüngeren Leute anzusprechen, eben weil er jünger war und weil er eben auch eine tolle Frau hatte, so, ne? Jackie Kennedy war ja auch eine Modeikone und dadurch wurden in den 60ern viele Leute von angesprochen, weil sie so gewisse Dinge hinter sich lassen wollten, glaube ich, oder?
Ja gut, aber da kommen wir genau auf den Punkt. Also welche Motivation hatten Politiker damals, Präsidenten zu werden oder Führer zu werden? Und das waren eher, glaube ich, existenzielle Inhalte, also Inhalte, die eine existenzielle Grundlage hatten. Also wie beim, also die viel mehr daran gingen, was die Leute wirklich bewegt. Und damals waren die Sorgen wahrscheinlich existenzieller als heute, ne? Also ich meine, klar, wenn man ganz, ganz zurückgeht, dann gab es praktisch den Luxus von Romantik und Essen gehen und so gab es nie. Da gab es halt wirklich nur das Überleben im Sinne von Arbeit und sich durch irgendwas dann Lebensmittel zu kaufen. So, so. Und wenn das wegfällt, dann hast du ein existenzielles Problem. Und das haben wir natürlich ganz lange schon nicht mehr. Und ich glaube, wir sind jetzt so, wir sind wieder einen Schritt weiter heute bei Politikern, Wahlen, Parteien und Führern. Dass es in den meisten Gesellschaften, zumindest in den mitteleuropäischen und auch amerikanischen, weniger um Existenzen geht, sondern eher um Luxusprobleme. Und dann wird natürlich, wird sowas, warum wird ein Politiker Politiker und woran glauben Wähler, ist ein anderes Thema als früher, ganz klar. Und ich glaube, zu JF Kennedy, da fällt mir auch noch ein Pendant ein, nämlich Martin Luther King zu der Zeit, der auch so eine Ikone ist, wenn man will, im politischen System.
I have a dream.
I have a dream. Und die Beweggründe waren natürlich völlig andere als heute. Und auch, wie kommt man dazu? Denn ich frage mich oft, obwohl ich politisch sehr interessiert bin, frage ich mich immer, wie kann man Bundeskanzler werden wollen? Wie kann man, und das ist auch schon interessant, wenn man da genau hinguckt, wie kann man Außenminister werden wollen? Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, das wollen eigentlich die wenigsten, aber da müssen die Ämter irgendwie
Heute
verteilt
aber noch viel
werden.
weniger als damals, oder?
Was heute noch viel weniger als damals, dass man das werden will?
Ja, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube,
Also.
viele wollen an die Macht. Das klingt immer so blöd und das ist das klingt so altbacken, wollen an die Macht, aber nichts anderes ist es ja eigentlich. Also irgendwie etwas bewegen, also mächtig sein, sonst kannst du nichts bewegen. Und dann ist halt Partei XY jetzt an der Macht und da sind jetzt sechs Leute, die da irgendwie mitspielen und jetzt müssen die Ämter vergeben werden. Und man hat ja schon lange das Gefühl, dass die meisten, Verteidigungsminister, die meisten, nicht aktuell, aber vielleicht davor, die meisten Ämter einfach so vergeben werden, so nach, ja, das ist jetzt noch übrig und es ist eigentlich völlig wurscht, ob man da eine Kompetenz zu hat oder nicht.
Total. Das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahrzehnten.
Man könnte jetzt fast, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, man könnte auch fast sagen, Außenministerium, Wirtschaftsministerium, sind das wirklich die, also als Wähler würde man ja sagen, man sollte dann die besten Leute in diesen Ämter haben, um am stärksten zu sein. Und genau das
Aber
ist
auch
irgendwie,
das
habe ich
ist ja
das
ein
Gefühl.
Politikum geworden, wo wir in einer Zeit leben, dass man eben nur noch eine Mehrheit mit mehreren Parteien geht und dann geht es
Genau.
halt darum, ach, wir haben nur drei, dann wollen wir aber das. Und
Genau.
das ist wirklich auch so ein Nachteil, ne,
Genau.
der neuen Zeit.
Ganz genau. Und
Aber
das
nochmal
Ergebnis,
zurück
ja.
zu der Frage, wann man eigentlich zu einer politischen Ikone wird. So. Also was ich so ganz spannend finde, ist, wenn man sich mal so die einzelnen Ikonen anschaut. Nun ist JFK ja gar nicht so lange Präsident gewesen, weil er halt erschossen wurde. Aber der war halt relativ schnell zur Ikone geworden. Anders als jetzt beispielsweise Angela Merkel. Die kann man ja nun auch als Ikone bezeichnen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte Angela Merkel, als sie ihr Amt angetreten hat, gar nicht so ein gutes Image. Also Gerhard Schröder, den sie halt abgelöst hat, war ja immer eher so der Showkanzler. Und Angela Merkel war gar nicht so beliebt. Ich erinnere mich an die Kampagne gegen ihre Frisur auch und so. Es war immer ein Thema, Angela Merkel mit ihrer komischen Frisur. Und dann hat sie aber sich das so, dieses Image so erarbeitet, weil sie irgendwie nicht mehr wegzudenken war, oder? Also,
Ja,
das ist doch erst entstanden im Laufe der Jahre, ne? Dieser Fels in der Brandung, dieses
also ich
Bild von.
würde, Ikonen sind natürlich auch, entstehen natürlich auch durch gewisse, ich sag mal, Vorkommnisse. Also ich bin mir nicht sicher, wenn jetzt JFK nicht ermordet worden wäre, sondern über drei, ich glaube, in den USA ist es ja wieder anders, aber sagen wir mal über zwei Legislaturperioden oder vielleicht auch durch Gesetzesänderungen drei oder vier, ob der dann so ikonisch geworden wäre, weil Politiker verändern sich ja oft mit der Zeit, weil sie an der Macht kleben, was man nicht jetzt dem Herrn Kennedy nicht unterstellt hätte, aber dadurch am Ende sozusagen ihr Image versauen auf Dauer,
Du meinst dieses James Dean-Syndrom, ne?
ganz genau, weil ob James
Drei
Dean
Filme
jetzt ob
gemacht
in
und
20 Jahren immer noch die gleichen Filme gemacht hätte und dann man sich noch an die ersten erinnert hätte, ist die Frage. Also ob jetzt deswegen bei einer Angela Merkel, glaube ich, wenn sie eine Ikone ist, dann ist sie das nur wegen ihrer Beständigkeit und wegen ihrer vielleicht nicht so ganz sie ist halt nicht so beeinflussbar gewesen wie andere durch weil sie einfach ein anderer Charakter ist und also, ne, also nicht korrupt im Grunde. Also ich glaube, das Letzte, was man ihr unterstellen würde, dass sie korrupt wäre oder gewesen wäre. Und Wenn das ikonisch ist, auch über 12 Jahre, glaube ich, ist die Frage, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt mit Ikonen wie JFK, Che Guevara, Martin Luther
Nicht
King
gleichstellen, nee,
nicht
das stimmt.
gleichstellen, definitiv. Es ist
Aber
höchstens.
wo wir gerade über Ihren Vorgänger gesprochen haben, so, ne? In Gerhard Schröders Wahlkampf, den er am Ende für sich entschieden hat, in den 90ern gegen Helmut Kohl, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass hierzulande Wahlkämpfe stark unter dem Einfluss, ja, Einfluss will ich gar nicht sagen, aber wo die Wahlkämpfe hierzulande sehr abgekupfert wurden von den Vereinigten Staaten. Also Gerhard Schröder hat das damals ähnlich umgesetzt, ne? Der ist auf die Bühne gegangen mit einer Hans-Zimmer-mäßigen Fanfare und hat die Hände hochgehoben und unten war gar nicht so viel los. Also der hat sich das sehr zunutze gemacht, Medien richtig zu benutzen, weil er halt auch sehr präsent war. Und was ich auch interessant fand, die ganze Kampagnen, also die ganze Kampagne, die ist in die Optik und die Art und Weise, wie er da halt so staatsmännisch auftrat, neben dem Altkanzler Helmut Schmidt, das war sehr geprägt von der US-Art und
Also
Weise, Wahlkampf zu machen.
du meinst also eher dieses die Frage, eher Popstar als Politiker?
Genau. Da
Ja.
finde ich, also hat man das erste Mal so gemerkt. In der Zeit davor, Helmut Kohl, ja, war ja sehr umstritten. Auch er war so eine Art Fels in der Brandung und sicherlich auch durch die Wende halt sehr ikonisch. Aber der hat sich nicht so in Szene gesetzt,
Ja,
ne?
aber das ist wirklich natürlich der Wandel der Zeit, ja, dass
Ja.
man früher war einem bewusst, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir wählen Kandidaten, denen wir vertrauen, weil die das im Zweifel auch besser machen als wir. Das ist ja logisch. Nicht jeder von uns könnte Kanzler sein oder auch nur irgendein Minister oder was weiß ich, will das auch nicht. Das heißt, wir wählen ja Menschen, die das für uns tun und denen wir vertrauen. Und was sie dann dort machen im Bundestag, in der Politik generell, vieles davon können wir gar nicht nachvollziehen. Also ich würde sogar mal den meisten unterstellen, wir verstehen deren Sprache auch gar nicht. Und jetzt in den letzten 20, 30 Jahren sind ja praktisch ganz andere Propagandamethoden in Mode gekommen,
Ja.
wo man eben lieber einen Politiker eigentlich hat, der so redet wie man selbst, der auftritt wie ein Medienstar, sage ich mal, oder wie Werbung gemacht wird, weil das gab es ja früher alles noch gar nicht. Also früher musste ich ja auf den Marktplatz gehen und einem Redner zuhören, der einmal am Morgen erzählt hat, was gerade Sache ist. Und wahrscheinlich war es so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das von der Frequenz so war. Später hat man die Zeitungen auf dem Marktplatz gelesen, soweit ich das zumindest weiß, als man selber noch keine zu Hause hatte. Dann kam Radio und so weiter und so fort. Und so wurde natürlich die Inflation der Information wurde eine immer größere. Und heute erwartet man wahrscheinlich von Politikern, dass sie ein bisschen so auftreten, wie man es im generellen im Leben so hat, gerne. Und diese Institution als ich wähle jemanden, dem ich vertraue, obwohl ich nachher nicht eins zu eins verstehe, wie er redet und was er macht, aber das ist dieses Vertrauensverhältnis, das gibt es so heute kaum noch mehr, sodass man wahrscheinlich als Politiker generell mehr Popstar sein muss, weil es eben auch nicht mehr um diese existenziellen Probleme geht, die ein Politiker anpackt, also Authentizität, ne? Also sprich, dass ein Politiker sagt, ich packe jetzt mal das und das wichtigste Thema, wo ihr alle drunter leidet, weil ihr praktisch sonst nicht mehr weiterlebt, das packe ich jetzt an. Und diese Authentizität hat ja auch nachgelassen, weil Authentizität gibt es ja als Politiker kaum noch, weil du musst ja deinem Parteibuch folgen. Und das ist das, was wir ja auch jeden Tag haben, dass wir Politiker nicht mehr so ernst nehmen, weil wir die ganze Zeit denken, was redet der da, wie verhält er sich? Das ist zu mir alles viel zu unpersönlich.
Ja, es kommt immer darauf an, ernst nehmen hin oder her. Also jetzt haben wir es anhand der US-Wahl ja gesehen, dass wenn jemand wie Trump sich einfach nur der Sprache seiner Zielgruppe bedient, Menschen eben ihm eher vertrauen als
Dem Inhalt.
dem bisherigen.
Ja, aber gut, das ist genau der Grund, warum wir alle in Europa dachten, der wird nie Präsident. Ich meine, wir nicht alle, manche haben das geahnt, klar. Wissen konnte das keiner, natürlich nicht wirklich, aber meine Analyse war damals schon, okay, der macht einfach eins, der redet so wie die potenziellen Trump-Wähler. So wie die eben auch reden, sage ich
Und
mal.
was mir meistens
Und das ist ein
auffällt,
ganz
wenn
einfaches Rezept. Das ist ein einfaches
ja.
Rezept, was die Politiker davor so in der Form, also zumindest in den letzten 50, 70 Jahren, nicht gemacht haben.
Was mir immer auffällt, ist, wenn man da mal so Berichterstattungen aus den Staaten sieht, auch jetzt im Wahlkampf, dass Leute sich dazu entscheiden, in die Richtung zu gehen und das vielleicht aber gar nicht merken, ne? Also dieses Ding, dass ich will das jetzt aber so, dass das so ist. Und dass das eigentlich der Impuls ist, jemandem zu folgen und alles andere auszublenden. Also natürlich in Zeiten, wo der Einfluss von Social Media ein ganz, ganz, ganz anderer ist als im letzten Jahrhundert. Also wir haben heute halt Social Media. Man kann sofort alles abrufen. Aber letztens, als ich beispielsweise mal eine Talkshow gesehen habe, wo auch über TikTok geredet wurde, wurde mir erstmal bewusst, was für ein Einfluss das eigentlich bedeutet. Ja, ein Einfluss aus China, einer Social-Media-Plattform, die in China kreiert wurde, von der man aber heute weiß, dass die Algorithmen so programmiert sind, dass gewisse Parteien hierzulande halt eine größere Präsenz haben als manche andere. Und ja, und in China ist es, glaube ich, verboten, ne? TikTok.
Ist nicht ganz verboten, es wird aber stark staatlich kontrolliert. Das heißt, die Inhalte kommen nicht von den Usern, sondern es ist praktisch rein staatlich, das Ganze. Und das ist klar, wenn man sich das wirklich vor Augen führt, das ist schon Wahnsinn.
Ja, und
Ich
vor allen Dingen hörte ich auch, dass Joe Biden versucht hat, mal dieses heiße Eisen anzufassen und mal in Erwägung gezogen hat, TikTok zu verbieten und das ganz schnell fallen gelassen hat, weil er wusste, wie viele Wähler er dadurch verlieren würde. Also wenn man jetzt das darauf zurückführt, dass das eigentlich die Strategie aus China war, wird einem ja so ein bisschen schlecht, ne?
Ja, aber man kann das jetzt, also erstmal sind wir jetzt nicht unbedingt, muss man nicht unbedingt Experten dafür, aber man kann das natürlich so beschreiben, das ist halt der Zeitgeist, nur wo führt das hin? Ja, also das ist, ich habe mal, weil mich das schon vor Jahren interessiert hat, wie eigentlich Politiker, also wie Wahlen funktionieren, welche Mechanismen funktionieren, da bis du an so einer Position bist und bis du auch gewählt bist. Ne? Und dann habe ich mir das damals, das war in den 1928, war das schon ein absolutes Top-Buch. Und zwar habe ich mir gekauft, kann man heute auch noch lesen, weil es sehr aktuell ist, nennt sich Propaganda, das Buch von Edward L. Bernays heißt der, glaube ich, von 28. Und da geht es natürlich im Grunde um die Aufgabe der Propaganda. Und das war meiner Meinung nach so diese Idee, das Chaos der Information zu organisieren, also die Psychologie der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich. Und wenn man das liest, da wird einem bewusst, dass das jetzt alles keine neuen Phänomene sind, die wir erleben, sondern das gab es vom Mechanismus früher schon. Es war nur nicht so leicht umzusetzen, weil mangels inflationärer Massenmedien, die gab es in der Zeit nämlich noch gar nicht. Also das Phänomen grundsätzlich und wie man am besten Wähler beeinflusst, das ist nichts, natürlich nichts Neues,
Also
logischerweise. Ne?
Unwahrheiten für wahr zu erklären.
Im Grunde ja. Also
Ja,
Fakten zu
das ist.
verdrehen, um gewählt zu werden, nichts
Ja.
anderes. Und das
Ja.
ist nicht natürlich nicht neu, kann man sich auch schon vorstellen. Aber in der Form, wie wir es heute erleben, ist es natürlich erschreckend. Und das, ich glaube, auch schwer umkehrbar, ehrlich gesagt. Ne? Weil was uns die US-Wahl zeigt und auch ja eigentlich die US-Wahl zeigt hauptsächlich, ist, dass wir den gesunden Menschenverstand der Gesellschaft dann doch überschätzen. Weil wenn man sich überlegt, jeder Zweite wählt diese Partei und diesen Kandidaten, die reden sich natürlich raus mit ja. Also wir wissen schon, dass der so ein bisschen komisch ist, aber wir wollen, dass
Ja.
sich doch was für mich privat verändert, in erster Linie mal wirtschaftlich. Und
Ja,
da
so eine
glauben wir
Art,
dem so und das ist fertig. Und, also
ich
das
erkläre
andere.
mir das immer so, dass es so eine Art Sehnsucht nach einem Heilsbringer ist, so, ne?
Ja, und das, ehrlich gesagt, das fühlt man ja hier auch schon so ein bisschen.
Ja.
Ne? Wobei die Basis der, ich sag mal, die Basis der echten Probleme ist natürlich eine andere, als man das früher ge gedacht hat, als man Heilsbringer gesucht hat. Als man nämlich wirklich noch am Abgrund stand, da stehen wir ja nicht wirklich, da kommen wir erst noch hin, glaube ich. Und das
Ja.
alles, was dann in Kauf genommen wird bei einem Trump, sage ich mal, sind dann Kollateralschäden, denkt man. Ne? Also langfristig ist das natürlich mehr als das.
Ja, aber eigentlich kann man ja feststellen, dass so personalisierte Wahlkämpfe irgendwo immer schon da waren, oder? Also jetzt anhand von John F.
Ja.
Kennedy sieht man es ja. Und der nächste, der mir halt einfällt, ist zum Beispiel Jimmy Carter, ne? Also das war auch so eine Phase, wo eben durch die Nachfolge von JFK und eben auch die Nixon-Skandale die Menschen so sehr, sehr politikverdrossen wurden. Und der Nachfolger von Nixon, also nach der Watergate-Affäre, In den 70ern hat die Menschen dann wohl auch nicht so richtig überzeugt. Und das führte halt dazu, dass jemand wie Jimmy Carter, halt so ein Farmer aus den Südstaaten, der so ein Peanut-Farmer, der auch dafür stand, die Rassentrennung mal so ein Stück weit hinter sich zu lassen, da tatsächlich so voll auf dem Durchmarsch zum Präsident gewählt wurde, so, ne? Und übrigens kann ich total empfehlen, es gibt auf Arte aktuell gerade eine ganz tolle Doku über Jimmy Carter, der Präsident des Rock'n'Roll oder so heißt die Doku. Und da wird auch berichtet darüber, dass Jimmy Carter es halt total durch seine Natürlichkeit es halt total verstanden hat, Menschen zu begeistern und eben so dieses, er ist einer von uns Thema, was man ja heute auch anhand der Trump-Wahl jetzt wieder gesehen hat, dieses einer von uns Thema, aber damals mit ganz anderen Werten und ganz anderen Themen, hat die Menschen am Ende dazu gebracht, ihn zu wählen. Und übrigens aber auch Musik, auch ein spannendes Thema, ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Jimmy Carters Wahlkampf gewesen, denn der hat einfach nur die Bands gefragt, ob sie auf seinen Wahlkampfveranstaltungen spielen. Also nicht so wie heutzutage mit diesem Kalkül, wie man es jetzt in den Staaten halt gesehen hat, ne? Taylor Swift etc. Der hat die einfach nur gefragt. Also so Acts wie Marshall Tucker Band und die Allman Brothers. Und die wussten überhaupt gar nicht, wie ihnen geschah, weil sie dachten so, ja, ist ein cooler Typ und der steht für die richtigen Themen. Und da war das aber alles noch gar nicht so strategisch
Ja, aber da
eingefädelt,
hast du
ne?
schon den Punkt. Der steht für die richtigen Themen, für die wir auch stehen. Da war das so ein inhaltlicher Zusammenhang auch mit solchen Bands. Heute ist ja so, dass Politiker sich oft Hymnen aussuchen, wo dann die Band später rechtlich dagegen vorgehen, dass dieser Song benutzt wird. Also gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Also der Politiker schmückt sich mit Hymnen, die eigentlich für was ganz anderes geschrieben wurden. Und das war sicherlich zu der Zeit anders. Übrigens, die Rassentrennung gab es schon seit den 50ern nicht mehr. Was du meinst, ist die Rassendiskriminierung, also die Diskriminierung von Andersfarbigen zum Beispiel. Also was ja bis heute eigentlich so ist. Rein rechtlich ist das schon seit den 50er Jahren eigentlich alles anders. Es wird nur nicht umgesetzt in den USA, ne? Also von der Gesellschaft. Das ist ja das Problem.
Nee, exakt. Also gerade auch wieder gesehen, andere Doku über die Anfang 70er Jahre, Muhammad Ali, ne? Der halt irgendwie das mal thematisiert hat. So, wieso soll ich für euch in den Vietnamkrieg ziehen, wenn ihr mich hier selbst hierzulande überhaupt gar nicht akzeptiert, ne?
Ja, genau.
Ja.
Übrigens, die Motivation, warum man einen Trump wählt, oder wenn wir jetzt wieder bei einem Trump landen, ist ja, ich sag mal, da merkst du, für mich, also ich merke daran immer, wie dann doch die Gesellschaft tickt. Ich meine, er sagt America first und das ist sowas wie, verstehe ich total gut. Es ist so, wenn man jetzt von ganz einfach denkt, natürlich, warum sollen wir uns um die Probleme der ganzen Welt kümmern, wenn es bei uns nicht gut geht? Und das kannst du ja bei einem Trump ganz hochrechnen. Das betrifft ja alle seine ganzen Thesen, zu denen man, die man, wo man den meisten erstmal zustimmen wird, weil es dem Land und einem persönlich vielleicht dann besser geht. Natürlich ist das alles so in einem so komplexen Zusammenhang, dass die meisten Wähler gar nicht absehen können, was es denn heißt, wenn wir sagen America
Ja.
first, was das wirtschaftlich in Zukunft bedeutet, was es geopolitisch oder weltpolitisch bedeuten wird. Und so, das können die meisten nicht absehen, sondern deswegen die Sprache des Volkes sprechen und möglichst die Sätze so einfach wie möglich formulieren und so, dass es dich direkt so anspricht mit der einfachsten These und das funktioniert. Und das ist, und warum funktioniert das heute so? Weil das ist ja die grundsätzlich wichtige Frage. Also denken die Wähler da nicht an morgen und auch an andere oder denken die nur an sich und Amerika in dem Moment, weil liegt ja auf der Hand, was das dann in Zukunft bedeuten wird. Ich meine, das Interessante ist, man hat es einmal erlebt beim Trump und die Fakten und die Statistik sprechen eigentlich eine sehr deutliche Sprache, dass jeder denken müsste, okay, das war jetzt ein Lerneffekt, wenn wir so jemanden zum Präsidenten machen. Ja, und 4 Jahre später wird er mit einer noch größeren Mehrheit gewählt. Was sagt das? Und ich glaube natürlich, wie in Deutschland auch, die Beeinflussung durch Social Media Kanäle spielt eine ganz, ganz große Rolle durch andere Länder über Social Media Kanäle, siehe TikTok. Aber jetzt interessanterweise, fiel mir gestern auf, gibt es ja noch eine viel größere Macht, die da auf uns oder viel größere Propagandamaschine, die da auf uns zukommt, habe ich gelernt gestern beim Tatort, Borowski und das ewige Meer hieß der. Daraus aus dem Titel lässt sich null schließen, um was es da eigentlich geht. Also der Tatort aus Kiel hatte zum Inhalt, den Kampf gegen die Klimaerwärmung durch Aktivistinnen. Ja, also das waren so junge Aktivisten. Und von den Aktivisten sind dann schon Mitte des Tatorts drei ums Leben gekommen durch Suizid. Und ne, eine Aufgabe war natürlich aufzuklären, warum. Und stellte man dann fest, es gab halt in dieser Gruppe dieser Aktivisten gab es einen Chat und ein Mädchen, die in diesem Chat, die war immer nur als Video zu sehen. Und das war so ein bisschen, da merkte man, okay, das ist ein bisschen die Anführerin, die war nicht greifbar. Und stellte sich raus, dass das eine KI war. Und die hat die Aktivisten dazu motiviert, Selbstmord zu begehen mit der These, dass ja, wenn man konsequent gegen den Klima oder gegen die Klimaerwärmung ist, müsste man sich eigentlich selbst umbringen, weil das die eine gewisse CO2-Emissionsreduzierung ist. Und wenn das alle machen, wäre die Welt gerettet. Jetzt bringe ich es mal auf einen
Ja, doch
einfachen
ein
Punkt
krasses
so.
Thema, ja.
Und das haben die dann auch gemacht. Ich meine, ich fand das auf den Tatort bezogen insgesamt als Tatort-Thema ein bisschen absurd, deswegen fand ich den noch nicht
Okay.
so gut, aber als
Aber
These
eigentlich sind wir
sehr
da wieder bei
interessant.
2001, ne? Stanley
Ganz
Kubrick.
genau. Das ist
Ja.
so und eine unglaublich aktuelle These, inwieweit wird uns eine KI verändern, ohne dass wir es merken? Denn nochmal zurückkommt auf, was ich letztes Mal erzählt habe, auf der Messe Digital X hatte ich ja diesen Vortrag zu KI gehört und da hat als Abschlussbemerkung hat er gesagt, das erste Branche, die wegrationalisiert wird durch KI, sind Influencer, weil alles, was die machen, durch eine KI am leichtesten zu ersetzen ist, als alle Branchen, die danach wegrationalisiert, als bei allen Branchen, die nach wegrationalisiert werden. Und
Ja.
das ist ja genau das Thema, wenn du dir dann überlegst, du weißt gar nicht, in dem Tatort wurde ziemlich klar, dass man eigentlich nicht gemerkt hat, dass das eine KI ist. Und es war relativ glaubwürdig rübergebracht. Und wenn ich mir überlege, das fängt dann an, in Wahlen und Beeinflussungen Einfluss zu nehmen,
Ja.
schwierig.
Oh Gott, wo bleiben denn die ganzen Influencer, wenn sie in 5 Jahren alle arbeitslos sind?
Bei McDonald's vielleicht.
Ja, nee, aber das ist doch auch eigentlich für unsere wirtschaftliche Situation ganz gut, wenn die alle wieder in andere Jobs kommen.
Ja, das
Dabei willst du
schon,
dir nicht doch
aber
nochmal überlegen, Bundeskanzler zu werden?
ne, sicher nicht. Aber das
Bundeskanzler
war,
Kriko.
ja, da
Ich finde,
genau.
das hört sich ganz gut an.
Ja, natürlich.
Ich bin dann dein Vize.
Ja,
Vize
toll.
Fleisch. Vize
Toll.
Fleisch.
Nackt.
Ja, genau. Ja, mal schauen. Ich glaube, wir überlegen uns das nochmal.
Ja.
Mal gucken. Aber wo
Aber
wolltest du hin?
nochmals.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, gar nicht. Ich fand das unter dem Gesichtspunkt, wenn man sich überlegt, dass es nicht nur noch irgendwann Social Media Kanäle sind, die Wahlen maximal beeinflussen und auf eine Gesellschaft treffen, die sowieso die komplexen Zusammenhänge kaum noch mitkriegt, was auch verständlich ist, dann wird das mal nochmal ein Level höher gehen. Und
Ja.
ob man das dann noch als Zeitgeist bezeichnen kann, wage ich zu bezweifeln. Das wird schwierig.
Ja, man darf echt nur hoffen, ne, dass die aktuellen Entscheider das alles auch so im Griff haben, ne, mit AI und so. Da wird einem ja manchmal so ein bisschen schlecht.
Das ist halt leider so ein komplexes Thema, das ist schwer nachzuvollziehen für Politiker wahrscheinlich sowieso. Und da ist die Frage, wen sie sich da als Berater holen und wie weit sie darauf dann hören. Keine Ahnung. Also,
Elon Musk in den Staaten.
ja, Elon Musk in den Staaten, nächstes interessanter Punkt, weil an einem Elon Musk, der sich für einen Politiker entscheidet und ihn maximal unterstützt, die Beweggründe sind klar, rein wirtschaftlich, logisch, aber er kann das so gut, dass man jetzt daran an so einem Punkt mal das erste Mal merkt, was Spaltung der Gesellschaft bedeutet, weil wenn ich jetzt ein demokratischer Wähler bin, dürfte ich mir eigentlich keinen Tesla mehr kaufen.
Nee.
Und es gibt sicherlich viele, die so denken. Und ich gibt, glaube, wahrscheinlich keinen so in dem Ausmaß, so ein vergleichendes Beispiel aus der Vergangenheit,
Ja.
wie die Gesellschaft sozusagen gespalten wird durch solche Persönlichkeiten. Ne? Dass du dir eigentlich bestimmte Dinge, dann muss man schon selber da in den Schatten springen, wenn man sagt, ein Tesla ist eigentlich das beste Elektroauto, das kaufe ich mir auch jetzt, hätte ich Bedenken.
Ja, mein Vati hat früher immer schon gesagt, so, hey, nee, ich will mir kein asiatisches Auto kaufen, irgendwie Mercedes-Benz unbedingt. Ich will ja unsere Wirtschaft fördern. So. Also das an dieses, also da haben auch viele so gedacht früher, aber heutzutage ist es halt dahingehend was anderes, weil eben die ganze Welt von großen Kräften beeinflusst wird und jeder sich in seine Lager zurückzieht und dieser digitale Einfluss so oft auf diesen vielen Ebenen, der hat halt die Welt verändert, ne?
Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Das Schlimmste bei, also wenn wir Politiker und Iko über die Politiker als Ikonen nachdenken, haben wir einen völlig vergessen, nämlich das krasseste Beispiel überhaupt, der bewiesen hat, dass man auch ohne Social Media Massen beeinflussen kann und wir alle eigentlich über eine sehr lange Zeit eine sehr gute Lehre daraus gezogen haben. Ich frage mich wirklich, ob das anhaltend ist, nämlich Adolf Hitler.
Ja.
Also politische Ikone, wenn wir schon darüber reden. Natürlich im total negativen Sinne, aber rein faktisch wird es so sein und es wird wahrscheinlich fast keine größere geben. Schönes
Ja.
Schlusswort.
Ja, das war damals halt auch Fake News auf Papier sozusagen, ne? Aber
Genau.
nicht nur auf Papier, irgendwie eben auch durch die Wochenshow, und da wurde das ja auch
Die
total.
Wochenshow ist gut.
Die
Wochenschau
Wochenschau, ja, sorry. Die
heißt
Wochenschau.
es.
Ja, alles völlig verzerrt und in die eigene Richtung gedreht, so, ne?
Ja, aber
Unfassbar.
im Grunde haben wir ja auch wir noch im Grunde alle gelernt, welche Mechanismen dann wie funktionieren und in welche falsche Richtung das geht. Und
Ja. Übrigens auch spannend, mit welchen Methoden das damals umgesetzt wurde, ne? Wenn man sich jetzt so an Leni Riefenstahl erinnert, die hat ja auch mehrere, also die war ja unglaublich ikonisch auch, Leni Riefenstahl, weil die hat wirklich Maßstäbe gesetzt im Film. Ist auch ein eigenes Thema so. Aber die hat sich halt Adolf Hitler total vor den Karren gespannt, ne?
genau.
Und daran sieht man halt auch, ne? Wenn solche Menschen irgendwie, Leute irgendwie, die einfach nur ihre Kunst umsetzen wollen, zweckentfremdet werden, sozusagen so, ne? Ja.
Genau.
Ja, haben wir jetzt
Gibt's
noch
übrigens,
welche vergessen?
gibt's
Also,
übrigens gerade einen Kinofilm über Leni Riefenstahl?
habe ich auch gesehen
Ja,
letztens. Habe ich auch
den
gesehen.
Film
Habe
nicht,
ich
aber du,
unbedingt.
ja. Ich habe ihn noch nicht
Ja.
gesehen, aber ich habe mir ernsthaft
Ja,
überlegt, auch mal
ich auch.
reinzugehen, ne?
Absolut. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir noch Menschen vergessen. Also fällt dir noch jemand ein? Also mir fällt jetzt zum Beispiel Nelson Mandela natürlich ein, so der eine ganz große politische Ikone war. Mir fällt natürlich auch Mahatma Gandhi ein. Aber generell kann man sagen, und das ist, glaube ich, so die Essenz der heutigen Folge, dass sich die Welt einfach auch so drastisch verändert hat mit den Kommunikationsmethoden, oder?
Genau, so ist es, ja. Und vor allen Dingen in der Form, dass man, jetzt kommen wir wieder zum Confirmation Bias, also zu der Bubble, dass man sich heute das aussuchen kann und natürlich sich immer Kommunikationskanäle aussucht, die einen eher bestätigen als einem widersprechen. Und die wenigsten geben sich die Mühe, die anderen Seiten zu
Genau.
sehen und zu hören und sich dann vielleicht eine andere Meinung zu bilden. Das ist halt,
Und wie
der Mensch ist,
schleichend,
ja.
ne? Also wie schleichend das kam. Barack Obama darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man von Ikonen redet. Aber der hat sich damals, glaube ich, auch schon mit Facebook und so ganz gut an Social Media Methoden bedient. Aber damals war das halt noch bei weitem nicht so, wie es heute ist, so, ne?
Genau.
Ja, Raphael, ich glaube, eine Top 5 wäre heute ein bisschen unangebracht, oder? Oder es passt auch nicht so, glaube ich, oder?
Nö, ich habe auch keine. Also mir fiel
Aber
nichts
hast du
ein.
denn
Und
einen Tipp für unsere
ja,
Playlist?
einen Tipp habe ich schon. Ist jetzt hat überhaupt nichts mit dem Thema natürlich zu tun, aber ich habe mal so ein bisschen gestöbert in den letzten Titeln, die ich mir so für unser Disco Boys Sets besorgt habe. Und weil ich höre keine neuen, wie du, ich höre nicht wie du so neue Alben und lass mich inspirieren. Also eher selten, deswegen habe ich in der Hinsicht keine Tipps, aber ich habe immer mal so einen Titel, den ich gut finde, wenn man elektronische Musik, Hausmusik mag, und zwar Interpret Steven M. und Lauren Cimeca haben mal einen meiner absoluten Lieblingstitel aus Ende 70er, Anfang 80er Jahre genommen, und zwar Roxanne, also Police, und haben dort eine Coverversion, kann man gar nicht sagen. Die haben das Thema einfach mal umgesetzt im Housebeat und komplett gesampelt noch die Stimmen natürlich von Sting. Es finde ich eine super Version zum Tanzen. Ist wahrscheinlich ein Bootleg, gar nicht legal, aber könnt ihr sicherlich finden. Steven M., Lauren Cimeca, heißt Roxanne 2K24.
Cool.
Und du kommst jetzt wieder mit dem Album um die Ecke bestimmt.
Nee, nicht mit dem Album. Ich habe einen ganz tollen Song entdeckt, der heißt In These Dying Times. Und das ist eine coole Indie-Band. Susan Köchers Supraphone heißt die Band.
Hört sich
Und
retromäßig an.
ja, ist es auch ein Stück weit, aber richtig toll. Mag ich total gern. Ich habe auch mal in das Album reingehört. Das kann ich immer nur jedem empfehlen, wenn man irgendwie einen Song vorgeschlagen bekommt, einfach auch mal ins Album reinhören, weil da öffnen sich echt manchmal Türen. Und so habe ich wirklich tolle Künstler schon entdeckt. Ja, packe ich auch in die Playlist In These Dying Times. Soll aber nicht sinnbildlich sein. Schön über den Kopf hochhalten.
Ja.
Genau. Und ja, das hat mega Spaß gebracht, Raphael. War eine tolle Folge. Und wir haben durch diese Folge ja auch wieder Ideen für neue Folgen gehabt, so, ne?
Genau.
Ja,
Verraten
cool.
wir euch dann aber im Detail später.
Sehr schön. Also,
Bis dann.
macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.